Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Dienstagabend, die Sonne ist bereits untergegangen. Es wird ein Abteilung Basketball-Podcast mit einem etwas anderen Vibe heute. Vielleicht ein bisschen mehr laid back, nicht ganz so viel auf Kaffee. Es ist abends, normalerweise nehmen wir zu unchristlichen Zeiten in der Früh auf. Für mich ist das jetzt fast schon Schlafenszeit. Hat uns Per Günther, beziehungsweise mir, aber auch die Chance gegeben, heute schon die Wagner Brothers Doku durchzubingen. Sie nebenbei bei allen möglichen Tätigkeiten laufen lassen, dann aber natürlich auch immer wieder bei den besonders interessanten Stellen genau drauf geguckt. Du warst bei der Premiere, hast mir vorher schon gesagt, du hast nur die erste Folge da gesehen. Bisher. Genau. Es ist der Hype im deutschen Basketball-Talk aktuell, dieses Ding. Und ich muss wirklich sagen, es ist fantastisch gelungen. Es ist eine fantastische kleine Doku-Serie.
Genau, es ist einfach immer wenn irgendwie so jemand was wagt im deutschen Basketball, Content Creation, dann hofft man, dass das irgendwie funktioniert. Und das hätten sich, glaube ich, die großartigen Produzenten nicht träumen lassen, als dann irgendwie Budget frei geworden ist. Und dann sind sie dabei und die Brüder finden ihren Weg zusammen nach Orlando und Weltmeistertitel und die Verletzung von Franz und du siehst dieses Ganze. Es ist einfach, ich meine, das ist einfach ein Schatz für uns, dass diese spektakulären Basketballjahre auch nochmal durch die Linse Franz und Mo Wagner festgehalten werden für die Ewigkeit. Und es ist auch einfach grandios gemacht. Das ist Wahnsinns-Access. Es ist für mich spannend, für jemand, der normalerweise so ein bisschen zynisch ist, weil ich das Gefühl habe, ich kenne viel von dem, was passiert. Die NBA-Welt kenne ich gar nicht. So solche Vertragsverhandlungen, die Gespräche mit den Agenten, solche Sachen, das ist für mich super interessant. Die Eltern sind Stars natürlich. Es ist das ist schon eine krasse Sache. Und es ist auch cool einfach, dass so unisono Basketball-Szene Deutschland das pusht und sich freut darüber, dass das funktioniert und sich wünscht, dass dadurch einfach auch noch zukünftig andere geile Projekte irgendwie anlaufen werden.
Also auf jeden Fall eine sehr, sehr große Watch-Empfehlung an alle da draußen. Ja, sehr wahnsinnig, wahnsinnig interessante Eindrücke auch in so Free-Agency-Verhandlungen. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so nerdy wird an manchen Stellen, aber es ist sowohl für Leute, die es vielleicht ein bisschen oberflächlicher verfolgt haben, das Ganze, als auch für die Basketball-Nerds. Wirklich viel Cooles mit dabei. Stichwort Basketball-Nerds, für die sind auch wir wieder da mit Abteilung Basketball diese Woche. Wir haben einige Themen, die wir uns mitgenommen haben. Vielleicht wollen wir erstmal in Richtung des Tagesgeschäfts gucken, in Richtung der Euroleague, denn dort haben wir einige interessante Entwicklungen in den vergangenen Wochen. Wir werden gleich noch mit Maodo Lo sprechen über Paris. Aber wir haben so ein paar Teams, Peer, die plötzlich mit einem Blick auf die Tabelle sehr anders dastehen, als vielleicht unsere ersten Eindrücke waren aus dieser Saison. Ein voran natürlich Partizan Belgrad, die jetzt bei 6-8 stehen. Ist immer noch keine überragende Bilanz natürlich, aber angesichts der Tatsache, dass sie 2-8 gestartet sind, jetzt 4 in Folge gewonnen haben, weiß nicht, du hast bestimmt auch diesen Clip gesehen auf der Pressekonferenz vor ein paar Wochen, als es dann 2-8 war, von Željko Obradović, wo er gefragt wird, Partizan spielt ja jetzt nur noch um die Ehre in der Euroleague und um nichts mehr Sportliches, wie er denn damit jetzt umgeht, wo es einen klassischen Obradović-Moment gab. Und seitdem sind sie 4-0. Derzeit, es gibt einige Kandidaten, aber mit so das heißeste Team der Liga.
Es ist natürlich mit Paris das heißeste Team der Liga und es ist ja nicht nur 4-0 irgendwie, dass du mal einen guten Stretch in deinem Schedule hattest, sondern du schlägst Roter Stern, das ist die Initialzündung. Du zeigst quasi wieder die Intensität, wir haben das noch schon mal kurz erwähnt, so die man gegen München damals gesehen hat und irgendwie man sieht genau das, wie es funktionieren sollte. Länge, Speed, Aggressivität und dann auch wirklich herausragendes Coaching und dann schlägst du Roter Stern und dann schlägst du Olympiakos und Panna in einer Woche oder irgendwie back-to-back. Jetzt hast du mit Berlin das nächste Gewinnbare und ist, also für mich ist das so die beste Nachricht der letzten Wochen, weil das macht einfach das Rennen um Platz 10 beziehungsweise um Platz 6 einfach so viel verrückter. Wenn du dir jetzt die Tabelle anguckst, dann siehst du auf 13 Real Madrid, Und wir gehen ja irgendwie fest davon aus, dass sich das noch verändert, dass sie sich fangen, dass gehen sie ihren wir? Run haben. Okay, wir gehen, ich weiß nicht mehr, ob fest das richtige Wort ist.
Ja.
Aber du kannst mir nicht erzählen, dass der Kader nicht unter die ersten 10 kommt. So, das wäre ein kolossal. Am Ende müssen sie nur, so, wenn sie Chus Mateo rausschmeißen, kommen sie garantiert unter die ersten 10. Die einzige Gefahr ist, wenn sie es nicht tun, dann haben so, das ist so dreckig und es hat nicht unbedingt was mit Chus Mateo zu tun, sondern es sieht ein Blinder mit Krückstock, dass das nicht eine Mannschaft, die inspiriert ist. So. Und das ist die einfachste Stellschraube. Und wenn sie ihn feuern, sind sie garantiert in den ersten 10. Das würde bedeuten, Real rückt vielleicht nochmal da heran. Partizan kommt gerade mit 7 Meilenstiefeln angerauscht, ist auf Platz 12. Und es ist jetzt wirklich so, Stark Arena oder Belgrade Arena, genau auf 12. So, genau das. Sie sind jetzt die Underdog-Mannschaft. Sie sind die Totgesagten. Sie haben Jelko Bradovic, den wir mal fast auf den roten Stuhl gesetzt hätten in einer kleinen, billigen Donnerstagsrubrik bei der Konferenz. Dann kommt auf 11 Efes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte das Gefühl, Efes spielt eine solide Saison. So. Wir hatten ein paar Fragezeichen. Und Efes ist dafür, dass Shane Larkin nicht dabei ist, machen die es ganz gut. Immer mal wieder ein Ausrufezeichen, hätten auch noch fast, also haben ein paar auch enge Spiele jetzt verloren. Und die sind Elfter. Das heißt, die drei Mannschaften, von denen wir gesprochen haben, die sind gerade außerhalb der ersten 10. So, es wird so vogelwild. Das ist nicht, das ist kein jetzt hier Gimmick, was ich gebrauche, weil anders ist dieser Zustand nicht zu beschreiben. Von 13 bis einfach, weiß ich nicht, bis so 7 oder bis 6. Es ist, Žalgiris Kaunas hat jetzt gerade wieder einen Big Point geleistet. Er dachte so, okay, die fallen gerade wie ein Stein. So, diese Intensität ist nicht aufrechtzuerhalten. Es fehlt so ein bisschen Manpower, aber Lonnie Walker hat sich jetzt eingefunden und es sieht jetzt wieder aus, als würden sie sich vielleicht zumindest stabilisieren. Und dann kommt schon Barcelona auf 8. Das heißt, wer soll da rausfallen? So. Dann hast du Armani, Mailand auf 7, Panna auf 6, Bayern München auf 5, Monaco auf 4. So, wer soll da rausbrechen, dass du sagst, okay, Partizan und Real stoßen da auf jeden Fall noch rein? Es ist einfach, die Rückrunde wird so verrückt, Mann.
Ja, es gibt natürlich immer noch einige Teams, denen man vielleicht ein bisschen weniger Vertrauen schenkt da als anderen. Wir haben ja von Beginn der Saison an, gerade mit Blick auf Partizan, gesagt, dieser Kader ist so neu und so ungewohnt und niemand kennt sich und niemand weiß, was da passieren wird. Jetzt hat man das Gefühl, es hat sich zusammengefügt. Auch wie gesagt, wir werden ja gleich noch mit einem deutschen Spieler sprechen, für den es derzeit sehr gut läuft in Modulo. Und wir haben auch bei Partizan einen in Isaac Bonga, deutschen Weltmeister, der eine super solide Saison spielt. Sein Dreier fällt wieder mit hervorragender Effizienz. Wahnsinnig interessant, finde ich es, Per. Aus dem Feld bislang 75% der Abschlüsse von Isaac Bonga sind von der Dreierlinie. Mhm. 52 Dreierversuche in 14 Spielen. Also der ist einfach, ne, also natürlich klärt er sich jetzt nicht aus dem Dribbling seiner eigenen Würfe, aber ist als Spot-Up-Option bei 42% von außen.
Ja.
Also der ist jetzt einfach eine Bedrohung von da.
Ja, er ist eine Bedrohung. Er hat das wirklich noch er hat ja ein wahnsinns olympische Spiele gespielt und hat das quasi mitgenommen. Da hat er über 50% geschossen. Das war es natürlich nicht, aber ein Isaac Bonga mit 42% von den Dreierlinien oder 38% von mir aus und der, dem Release, dem Selbstbewusstsein, die Spots, die er findet, das ist einfach genau das, was Partizan ausmachen soll dieses Jahr. Diese Variabilität, diese auf dem Papier manchmal so ein bisschen downsizen, aber trotzdem lang zu sein, trotzdem groß zu sein. Und er ist einer der Parade-Rollenspieler jetzt. Und natürlich haben wir uns irgendwie immer gehofft, dass wir mehr Elemente noch sehen. Also wir waren ja immer wir wollen jemanden, der ihn entschlüsselt und der ihn so loslässt. Und die Frage ist halt immer, wann akzeptiert man einfach, dass es, oder wann genießt, nicht akzeptiert, ist das falsche Wort, sondern wann entscheidet sich dann endlich, das zu sagen, okay, ich will jetzt nicht noch, dass er noch öfter den Ball in Transition pusht oder irgendwie noch den Ball dreimal im Post kriegt, sondern einfach, es ist einfach eine Freude, ihn da zu beobachten, einfach auf dem höchsten Niveau die Dinge zu tun, die er am allerbesten kann. So. Und wenn der Dreier so fällt und die Stichprobe wird größer und größer und größer, dann ist er einfach eine Macht und zu Recht einer der oder der Spieler mit den meisten Minuten bei Partizan.
Und vielleicht das noch zum Abschluss. Es war ja sehr verwunderlich zu Saisonbeginn, dass Partizan gerade zu Hause 1-4 startet. Mhm. 4 der ersten 5 Heimspiele verloren. Und das, obwohl man ja da als Auswärtsspieler vor einer Wand steht, so wie sie eigentlich nirgendwo im Basketball weltweit ist. Also ich weiß nicht, du warst schon vor Ort da. Ja. Ob irgendwas noch vergleichbar wäre mit diesen Partizan-Fans?
Nee, ich habe noch nichts gefunden. Es ist ein bisschen anders als die Roter Stern-Spiele. Von der Intensität her nicht weniger oder mehr, aber es sind, nochmal, es ist eine 20.000er Halle, gehen 23.000 rein. Wer das Bedürfnis hat, sich hinten an den Hintereingang zu stellen und sieht einfach die geile so Balkan-Tradition, halt, da geht die Tür auf und dann werden noch 8-12-Jährige, die wahrscheinlich irgendwie in der U14 spielen, natürlich ohne Ticket reingelassen und so wie es eigentlich sein soll, solange alles gut geht. Und so, ich weiß, will auch nicht der Verantwortliche sein, wenn irgendwie mal was aus dem Feuer ausbricht oder so, aber es ist einfach genau so, wie man sich so Europapokal, hat man es früher geschimpft, Nächte vorstellt in so einer aufgeheizten Halle. Und nochmal, dass Partizan doch noch auch ein Faktor wird in dieser Saison, ist einfach, das ist ein Geschenk. Das ist unser Weihnachtsgeschenk, Basti.
Ich habe ein viel besseres Weihnachtsgeschenk für dich, nämlich Maodo Loh ist jetzt bei uns.
Oh, was geht da?
Wir haben vorhin schon über die Wagner-Doku gesprochen. Ein nicht geringer Teil dieser magischen Sommer, die wir Jahr für Jahr erleben mit den Wagner-Brüdern, wo die Kamera genau drauf geguckt hat, hängt auch mit Maodo Loh zusammen. Teil des Ganzen, natürlich auch in der Doku vertreten. Vielleicht als Einstieg mal, hast du denn die Doku gesehen?
Ich habe die Doku noch nicht gesehen. Noch nicht, nee. Ich habe es schon auf Instagram promoted und gesagt, dass sie reinschauen. Ich selber habe es noch nicht gesehen. Sobald ich die erste freie Minute habe, dann werde ich es tun.
Ist tatsächlich sehr, sehr cool geworden.
Die ist wirklich gut. Ding. Aber heißt das auch, dass du generell so diese... Wie viel hast du jetzt quasi in anderthalb Jahren gesehen von der WM? Ist das was du ab und zu mal gestriffen hast oder dir bewusst schon einmal angeguckt hast? Oder ist es so wie ich? Ich habe meiner Frau gesagt, Hochzeit war beste Hochzeit, aber ich habe das Hochzeitsvideo nicht geguckt und ich habe immer gesagt, das war so schön, ich will mir das noch so ein bisschen aufbewahren. Wie ist das bei dir?
Von der WM habe ich diese Doku-Reihe, die Lukas und Basti, die sie gemacht haben.
Ja.
Die habe ich mir angeschaut, also die ganzen Episoden. Der Beitrag von Magenta, der gemacht wurde. Richtig? Den habe ich mir angeguckt. Mhm,
korrekt, schöner Call. Ja, sehr gut.
genau, also ich habe mich schon so hier und da so passt, also wie gesagt, schon Szenen ja. und Momente wieder angeguckt. Aber das wird jetzt nochmal genau die gleiche Auswirkung haben. Also wird einen wahrscheinlich wieder zurück in diesen Sommer mitnehmen. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin noch nicht so weit. Ich war nur bei dieser Eröffnung und bin da rausgekommen und war so voll geflasht. Und dann hatte ich Schiss davor, dass es so ist. So voller Kinosaal und die Produzenten sind da und alle sind irgendwie da und dann, dass man so ein bisschen irgendwie so aus so einem Hype-Gefühl heraus, weil ich so, boah, ich glaube, das könnte so mit der beste in Deutschland produzierte Basketball-Content sein irgendwie, aber es scheint sich ja zu bewahrheiten, weil ich meine, von uns dreien ist jetzt Basti der Einzige, der das gesehen hat, was Access angeht, was so Bilder angeht, was die Musikauswahl angeht, so das Ganze drum und das ist wirklich, also ich war wirklich von der ersten Folge schon geflasht.
Ich hab nur ein paar Ausschnitte auf Instagram gesehen und das sah alles sehr krass aus. Also ich bin sehr gespannt.
Ja, ist tatsächlich wahnsinnig cool gemacht. Für dich, Maodo, du musst ja jetzt derzeit, du bist in der privilegierten Lage, dass du, um ein gutes Basketballgefühl zu bekommen, gar nicht in die Nostalgie gehen und alte Bilder angucken. Du kannst ja eigentlich einfach nur Gamefilm aus der Euroleague dir anschauen, aktuell. Denn diese Saison von Paris ist ein absolutes Phänomen. Bisschen 11-3 die Bilanz. Du selber, habe ich das Gefühl, kommst in den letzten Spielen immer besser in deinen Rhythmus. 19 gegen Maccabi, 15 davor gegen Bologna, auch gegen Barca schon 20 gescored. Nehmen wir uns mal mit in diese ersten paar Wochen der Saison, beziehungsweise wir sind ja jetzt schon fast bei der Hälfte der Regular Season.
Ja, das ist krass, dass du das gerade sagst. Wir sind schon bei der Hälfte der Regular Season, weil das fühlt sich für mich gar nicht so an. Für mich fühlt sich das noch ziemlich frisch und neu an, alles, um ganz ehrlich zu sein. Ich soll es mitnehmen. Also, was ich bisher schon sagen kann, ist zum Thema Neue. Dieses System und diese Art von Basketball, die hier gespielt wird in Paris, ist etwas, das ich in der Form so noch nie erlebt oder gesehen habe, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin hierher gekommen, ich wusste, Paris wird schnell spielen. Ich wusste, das ist etwas, das mir liegt und etwas, genau, worauf ich mich gefreut habe. Aber als dann das Trainingslager angefangen hat und ich habe lange kein Trainingslager mitgemacht, weil die letzten Jahre waren immer Nazio und die Olympischen Spiele diesen Sommer waren ja ein bisschen früher. Also haben ziemlich früh geendet. Das heißt, ich konnte auch die Vorbereitung mitmachen und ich war echt ein bisschen schockiert. Und es hat mich krass getroffen, wie anders hier Basketball gespielt wird. Der Speed, die Intensität, das System ist wirklich etwas, das ich so in meinen 8-9 Jahren Profikarriere noch nirgendwo gesehen habe. Und genau, in der Hinsicht hatte ich halt natürlich Probleme, mich am Anfang so ein bisschen daran zu gewöhnen und diesen Spielstil zu erlernen. Aber jetzt so nach und nach und so mit der Zeit, so langsam verstehe ich das System, finde mehr und mehr meinen Rhythmus. Und genau, mit den Siegen merkt man auch, wie effizient das System hat. Er ist praktisch und man baut sein Vertrauen dem System gegenüber auch so ein bisschen auf. Und genau, das ist so, was ich bisher sagen kann.
Wenn du sagst, du lernst oder du erlernst das System, wie würdest du prozentual das sagen, kommt es nur vom Coach? Oder ich habe von außen hat man das Gefühl, da ist jetzt was erschaffen worden. Ich meine, über diese ganze, wie viel Iserloh steckt da jetzt noch drin, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Aber so, sagen wir, du lernst, du passt dich an. Kommt das von einem Shorts? Ist es einfach, weil man in diesem Spielersystem steckt und es wird so von diesem ganzen Organismus, der da irgendwie erschaffen wurde, so überträgt sich das auf einen? Oder ist es auch wirklich nochmal klar verbalisierte Anweisungen vom Trainer, was der Plan ist?
Es ist eine Kombination. Also auf einer Seite der Kern von dem System, der ist da geblieben, der jetzt über die Jahre dieses System gespielt hat und dieses System perfekt angeeignet hat. Also mit Spielern wie TJ Shorts, Tyson Ward, Seba, Colin Malcolm, Leon Kratzer, Mike Kessens, der ganze Core ist halt weiterhin hier. Die kennen das System auswendig. Und das hilft natürlich den neuen Spielern, das System zu erlernen. Dazu der Coaching-Staff, genau, die haben das System weitergeführt von Iserloh. Und das wird halt dann im Training beigebracht und das wird den Spielern eingetrichtert. Und es ist wirklich ein sehr eigener Spielstil, wie ich davor gesagt habe. Und man braucht wirklich Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und das ist nicht einfach. Und ich habe das wirklich unterschätzt, als ich hierher kam. Das war echt was komplett anderes. Aber der erste Schritt ist, man gewöhnt sich so ein bisschen physisch an die Intensität. Mhm. Und dann an die ganzen Automatismen und an den Mindset. So, ich glaube, das ist ein krasser Mindset-Unterschied hier, der hier jetzt herrscht, als in anderen Vereinen, würde ich mal sagen. Genau. Und es ist halt krass, wenn zu sehen, wie effizient und wie anders dieser Basketball ist. Darauf komme ich noch nicht so ganz klar. Genau. Das
ist so schwierig, ne? Bei mir fällt das auch schwierig, weil ich meine, ich habe das noch eher verstanden bei Iserloh. Dieses Jahr ist es so, also oft ist es ja auch Aggressivität einfach. Und das ist so ein dummes Wort, was man tausendmal im Sport gebraucht. Und dann guckst du dir an und du hast das Gefühl, alle sind aggressiv. Alle sind selbstlos und aggressiv. Und dann denkst du dir, wie kreierst du das? Wie trainierst du das? Das kann ja nicht sein, dass Coach sagt, so seid aggressiv. Das ist wirklich, ich gucke sie dieses Jahr und am Anfang, ich muss sagen, die ersten 8-9 Spiele hatte ich noch das Gefühl, so dass es so ein bisschen Iserloh light ist. Also es war nicht mal dieses übertriebene Offensiv-Rebounding. Es war nicht mehr so diese übertriebene, gerade in den Handoffs, so die zu zerstören. Es war nicht so mega aggressiv. Aber es sah in der Offensive noch gleich aus. Und jetzt mittlerweile sind halt eure defensiven Zahlen sind noch beeindruckender als eure offensiven Zahlen. Und trotzdem ist es für mich immer, was ich nie verstehe, ist, wie kann eine Mannschaft, alle 5 Spieler haben das Gefühl, sie sind so wirklich im Spiel und aggressiv einfach. Ich kann das nicht anders beschreiben. Ja?
Genau, also du hast gesagt, die Aggressivität ist halt ein krasser Faktor. Genau, im Vergleich zu anderen Mannschaften wird hier halt jeder Vorteil sofort genutzt. Also es wird praktisch jeden Spieler wird ist in der Lage und soll jeden Vorteil nutzen, sobald ein Vorteil entsteht, egal zu welcher Zeit der Shotclock, egal in welcher Situation, egal genau wann im Spiel, sobald ein Vorteil da ist, soll er genutzt werden. Und das ist halt etwas, das man nicht so kennt in anderen Vereinen. Normalerweise, weißt du, Basketball auf dem Euroleague-Niveau vor allem, man soll Possessions kontrollieren, man soll den Gegner erstmal ein bisschen bewegen, bevor man zum Abschluss kommt. Erstmal inside out, den Ball in den Post rein, dann wieder raus. Ja, aber hier ist so Transition, sobald ein Vorteil da ist, ganz eiskalt ausnutzen. Und attackieren, aggressiv sein, versuchen Schwachpunkte in der Defense zu attackieren. Sehr simpel, aber super effizient.
Ich finde die Querverbindungen, die da irgendwie existieren, alle sehr interessant. Das ist vielleicht ein bisschen arg nerdy, aber Thomas Isalo, der sich ja sehr viel auch in seiner Kreisheimer Zeit schon berufen hat auf die Moriball Rockets, auf diese Art mit James Harden zu spielen, heliozentrischer Guard. Da war ja immer so ein bisschen das Problem, hat man den Eindruck in der NBA, dass Spieler irgendwann nicht mehr so mental beteiligt sind am Spiel. Das ist ja auch was in der Vergangenheit dann immer wieder in Interviews gesagt wurde. Also Spieler, die an der Seite von jemandem, der so sehr den Ball dominiert, stehen, die dann sich vielleicht nicht so involviert genug fühlen, um ordentlich Defense zu spielen, um eben ordentlich all diese kleinen Prinzipien durchzuführen. Und seit Thomas Isalo und jetzt Thiago Splitter, der interessanterweise auch Assistent bei den Houston Rockets war, dieses System mit jemandem wie TJ Shorts, der so balldominant ist, anbringt. Ich habe nie das Gefühl, dass die anderen Spieler checked out sind. Weder in den vergangenen Jahren und in dieser Saison speziell nicht. Wie schafft man das als Balance innerhalb des Teams? Ist es der Charakter von TJ Shorts? Oder wie bekommt man das hin?
Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass die anderen Spieler, die nicht den Ball führen, stehen nicht nur in der Ecke rum und machen nichts. Das ist nicht der Fall. Also vielleicht in der NBA, wo James Harden halt dann kann, oder wer auch immer, klar, 20 Dribblings nimmt und dann Stepback Dreier wirft und die anderen stehen nur in der Ecke und bewegen sich nicht. Das ist so nicht der Fall hier in Paris. Also das ist auch Teil des Systems. Die anderen Spieler, die sind extrem wichtig, damit ein Spieler wie TJ Shorts seine Schnelle und seine Fähigkeiten ausnutzen kann. Die Spieler, die kreieren Freiräume mit gewissen Bewegungen, mit gewissen Automatismen. Zum Beispiel ein Leon Kratzer, ja. Keine Ahnung, jemand, der vielleicht Basketball einfach so ein bisschen leger einfach schaut, der wird Leon Kratzer angucken, schaut, ja, der macht vielleicht nicht viele Punkte und es macht vielleicht keine spektakulären Sachen, aber er kreiert so viele Freiräume und macht so wichtige Sachen. Er stellt Off-Ball-Screens, Screens seinen eigenen Mann in den genauen richtigen Zeitpunkt. Während er das macht, gibt es einen Flair von einem aus dem Wing, die Ecke cuttet. Also das ist so eine krasse Symbiose im System. Funktioniert ein Spieler wie TJ Shorts mit seiner Schnelligkeit und mit seinen Fähigkeiten perfekt, da das System ihm Freiräume schaffen und er ist in der Lage, diese Freiräume einfach unglaublich gut auszunutzen. Und das ist halt etwas, was sehr schwer ist zu verteidigen. Richtig, es ist einfach tough. Es ist mit dem Speed und mit der Athletik, die wir als Mannschaft haben, ist es nicht so einfach zu verteidigen. Also es ist nicht ist so ja wie... Krass,
genau. Ist ja auch krass von Shorts in den paar Spielen, wo er wurde ja zum Beispiel mal gegen von Roter Stern, ich glaube im Spiel 1 oder Spiel 2 gedoppelt am Perimeter, was ja so, sie siehst du in der Euroleague quasi sonst nie. Und er ist schon ja auch jemand, der wie auch in dieser Box-in-One oder wenn er getrappt wird, dass er macht einfach das richtige Play. Er gibt den Ball ab und dann schießt er halt in dem Spiel nur 6 Mal. Also ich glaube, dass das auch dann einfach super gut für die Mannschaft ist, wenn du siehst, okay, das geht ihm tatsächlich nicht darum, 18 zu machen oder 20, sondern er macht halt das richtige Play. Und wenn das richtige Play ist, er hat 1 gegen 1, dann macht er halt seinen Move und wirft einfach vom Ellbogen. Und wenn zwei Leute da sind, dann passt er den Ball halt.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also er macht den richtigen Spielzug und weiß auch im System ganz genau, wie er seine Leute findet. Und es gibt natürlich dann die unglaubliche Verbindung, die er hat mit den Spielern, mit denen er jahrelang zusammengespielt hat. diese Kontinuität ist natürlich auch ein großer Faktor für den Erfolg von Paris, würde ich sagen, diese Saison. Also der Fakt, dass diese Mannschaft sich über Jahre lang kennt, über Jahre lang dieses System internalisiert hat, ich finde, das ist ein krasser Vorteil. Also im Vergleich zu anderen Mannschaften, die halt dieses Jahr komplett neu zusammengewürfelt sind, weißt du, vielleicht auf Papier siehst du halt unglaublich gute Namen und viel Talent. Also diese Chemie und Kontinuität ist super wichtig in so einer Saison. Weißt du, dass du eine Identität hast, dass du dich auf etwas verlassen kannst, dass du weißt, wer du als Mannschaft bist. Weißt du, anstatt dich noch als Mannschaft zu finden und versuchen, viele Spieler mit Talent einfach zusammenzuwürfeln und zu hoffen, dass du irgendwie erfolgreich Basketball spielst.
Lest ihr ihn im Training besser? Also es gibt ja so Spieler, die, ich habe das Gefühl, die sind, sehen so unguardable aus, aber im Training so sieht man die Bewegung tausendmal und ist so ein Tick näher dran oder macht ihm das Leben ein bisschen schwerer. Seid ihr bei Shaw, also, weil er wirft die gleichen Finishes, die er in der BBL hatte, hat er dann in dieser Champions League da, dann im Eurocup und jetzt in der Euroleague. So. Seid ihr manchmal, hat er ein defensives Matchup im Training, wo er sich manchmal schwerer tut oder lest ihr ihn so ein bisschen besser in seinen Bewegungen oder kriegt er auch da, was er will?
Also im Training musst du ja auch gegen das offensive System verteidigen. Also gegen diese Automatismen, gegen die Freiräume, die geschaffen werden, gegen, weißt du, was ich meine?
Aber er hat keinen Dreier. Ich checke, also ich weiß schon, er ist wild schnell. Aber er hat auch einfach keinen Dreier im Gepäck so. Und trotzdem.
Er ist wirklich extrem schnell, Per. Er ist sehr schnell. er ist sehr fast. Und hat Space. Er hat wirklich Platz so. Ja, also ja, es gibt kein Big Man, der da in seinem Weg aufpostet. Es gibt keinen Spieler, der sich Richtung Ball bewegt, weil er den Ball haben will und den Ball braucht. Weißt du, es gibt Space und sein Speed. Er ist wirklich sehr schnell und hat einfach diesen Wurf im Midrange so krass perfektioniert. So, er hat seine Moves, die er hat. Und das ist schwer zu, das kannst du kaum verteidigen, so, weißt du, ich meine? Also ist sehr, sehr, sehr tough. TJ ist tough. Also er ist sehr tough.
Ja, eine Beobachtung vielleicht, die mir an der Stelle noch aufgefallen ist, das war auch in den vergangenen Jahren schon so natürlich vor allen Dingen angetrieben von TJ Shorts, Paris. Ich weiß auch, dass es bei Zach Lowe früher immer so Kategorien gab und Memphis war immer Team Floater Range und für die Euroleague ist Team Floater Range Paris. Ihr habt, ich glaube, fast 30% eurer Abschlüsse kommen durch Floater oder aus dieser kurzen Range Elbow und so weiter und so fort. Und ich habe den Eindruck von außen, dass Teams, gerade wenn man so Lineups mit vielen Amerikanern sieht, nicht mehr darauf eingestellt sind, diese Zone des Feldes so zu verteidigen. Also weil alles natürlich in Richtung mehr effizienter Analytics-Basketball geht, mehr Abschlüsse am Korb, mehr Abschlüsse von der Dreierlinie. Und die Räume, die ihr euch kreiert, habe ich von Spiel zu Spiel den Eindruck, sind sehr unique. Und ich habe oft das Gefühl, dass Defensiven nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen, bis es dann schon zu spät ist.
Sehr guter Punkt. Bin ich bei dir. Habe ich so noch nie überlegt. Aber das ergibt für mich auch sehr viel Sinn. Diese Midrange-Shots sind auch in Europa, wie oft hat man das gehört? Weißt du, das ist ein Wurf, den geben wir auf. Weißt du? Mhm. Also du verteidigst das Pick and Roll irgendwie 2 gegen 2, sagen wir mal, und der Guard ist ein bisschen hinterher und dann ab der Freiwurflinie gibt es den Automatic Switch, wo der Big Man auf den Kleinen rotiert, der Kleine so geht in die Knie des Big Mans, aber das ist halt so, nachdem du die Freiwurflinie überquert hast, aber TJ ist ja genau da in der Gegend und genau, probed da so ein bisschen und springt dann halt 2 Meter hoch und ballert seinen Wurf da rein. Also da hast du recht, das ist tatsächlich so eine, das ist wirklich so eine Zone im europäischen Basketball, oder generell würde ich sagen, die, wo ich in der Vergangenheit auch oft gehört habe, das ist ein Wurf, mit Teams mit eigentlich leben. Aber er wirft die halt super effizient, ne? Er wirft die hochprozentig.
Guter Punkt. Ja, ich will wissen, wie es dir geht, Mann. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Körper? Wie geht's deinen Oberschenkeln, deinen Knien, deinen Knöcheln?
Mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Aber wie gesagt, am Anfang der Saison habe ich so ein bisschen gestruggelt, auch körperlich, mich so an diesen Speed und die Intensität hier zu gewöhnen. Aber inzwischen habe ich mich so ein bisschen ja, so gewöhnt an die Rotation, an die Minuten, an den Rhythmus. Und kann mein Körper so ziemlich gut einstimmen auf die Spiele, dass ich gut dabei bin und dass ich mich gut fühle. Also ich finde auch mehr und mehr meinen Rhythmus rein und verstehe das System mehr und mehr. Und es macht auch mehr und mehr Spaß. Und natürlich die Siege, die finden sich geil an. Und ja, Mann, ich bin gerade in einem guten Space. Also es macht gerade Bock.
Da hat man auch den Eindruck, wenn du aufs Parkett kommst, dass es auch immer mehr so ein bisschen mit in deiner Verantwortung liegt. Ne? Also du hast jetzt wieder
Per, in deinen Minuten. Warum lacht Per?
Nein, weil er so, per, weil er sagt, das sieht man dir auch an, oder man sieht, ja natürlich, das ist das Thema bei Mauro immer. So, es gibt einen einzigen Spieler, wo man das Gefühl hat, so jeder in Basketball Deutschland hat irgendwie eine Historie mit dir und denkt so, okay, du dribbelst den Ball nach vorne und man hat das Gefühl, man weiß, okay, fühlt er sich wohl und fühlt er sich nicht wohl und so, macht er gleich was oder macht er gleich nichts? Und aber erzähl das mal weiter, Basti.
Ja, ja.
also Was mir auffällt, ist, glaube ich, du bist natürlich sehr viel näher dran als ich, von gerade Beginn der Saison eine Entwicklung hin zu viel mehr Verantwortung für dich in der Offensive. Ich hatte das Gefühl, dass du am Anfang noch nicht so gefeatured warst wie jetzt. Bist jetzt bei einer sehr hohen Usage Rate, also unter den Top 10% in der Euroleague für deine Minuten, was ja auch ein wahnsinniges Vertrauen in dich zeigt, ne? Dieses System, das komplett neu für dich ist, dann so zu tragen in deinen Minuten.
Ja. Ja, genau. Ich gewöhne mich mehr und mehr an das System. Das System ist wirklich sehr eigen für einen Spieler, der halt schon jetzt eine gewisse Zeit halt schon Basketball zockt und jetzt in den Ende, Anfang 30er schon ist. Jetzt nicht so, dass ich ein, keine Ahnung, 22-jähriger Spieler ist, der jetzt wenig Erfahrung hat und in der Lage ist, komplett neues System so schnell anzueignen. Also ich bin ja schon so ein bisschen programmiert, eine gewisse Art und Weise Basketball zu spielen und jetzt halt was komplett Neues zu erlernen, war echt eine Herausforderung am Anfang und ist es immer noch. Aber es funktioniert und es wird besser und besser. Wie gesagt, vor allem der Rhythmus, der Rhythmus hier ist ein komplett anderer. Die Minutenverteilung und auch die Zeit auf dem Feld ist sehr spezifisch und sehr intervallmäßig so, wie sage ich das, programmiert. Und sich an diesen Rhythmus so zu gewöhnen, ist das ist so die größte Herausforderung, die ich hatte. Und da finde ich so mehr und mehr mein Rhythmus. Also ich fange an, das zu verstehen, zu internalisieren, auch wenn ich aufs Feld komme, halt direkt aggressiv zu sein, anstatt vielleicht ein bisschen zu passiv und das Spiel an einen vorbeigehen zu lassen. Genau, ich lerne mehr und mehr halt diese aggressive Spielart mir anzueignen. Und das ist gut bisher und es funktioniert besser und besser.
Eine Frage noch aus reinem persönlichen Interesse. Wie vertraut warst du, bevor du ankamst mit dem Spiel, insbesondere mit dem Wurf von Nadir Hifi? Und was hast du dir gedacht, als du den zum ersten Mal gesehen hast?
Ja klar, also ich wusste, dass er super talentiert ist. Und dass er einfach krass talentiert ist. Genau, und als ich dann hierher kam, klar, hat man das Talent sofort gesehen. In seinem Alter schon so zu zocken und vor allem sein Mindset, das ist ein Mindset, das habe ich so noch nie gesehen. Also er ist ultra aggressiv, was aber halt für dieses System sehr gut ist und was genau gewünscht wird auch in dem System. Genau, und klar, am Anfang muss man halt einen Weg finden, miteinander zu spielen und miteinander gut auf dem Feld irgendwie zu funktionieren, weil ich muss auch aggressiv sein, ich muss auch mein Spiel durchsetzen, ich muss auch meine Stärken zum Vorschein bringen und das ist halt genau, das sind so diese Kleinigkeiten und diese Sachen, die Zeit brauchen und Zeit gebraucht haben, sich einfach an das System zu gewöhnen als neuer Spieler und reinzukommen und seinen Rhythmus zu finden als Spieler. Genau, und es geht noch mehr, also es ist nicht so, dass es maximal schon erreicht ist. Also ich bin noch dabei, das noch besser zu erlernen und noch aggressiver zu sein und das noch mehr und mehr zu integrieren in meine Art und Weise, Basketball zu spielen.
Das Hifi-Mindset, ja, wie gesagt, was ist, glaube ich, Usage Rate 33 oder so, das sind so richtige, massive Westbrook-Jahre einfach. Ne? Mann, der aber Wir wollen dich da sehen, Mann. Ich würde mich sehr darüber freuen, über das Hefi-Mindset bei Mauro. Das würde mir gut gefallen.
Ja, ich, wie gesagt, ich bisher in meiner Karriere, Trainer haben immer gesagt, aggressiver, aggressiver, aggressiver. Und ich bin hier in einem System jetzt, wenn ich nicht aggressiver bin, dann geht das Spiel an einem vorbei. So ist es. Also hier ist man wirklich gezwungen, super aggressiv zu sein. Und wenn man das nicht ist, dann schafft man es auch nicht, seine Stärken zum Vorschein zu bringen.
Wo seid ihr als Mannschaft so mental? Habt ihr ein externes Ziel, über das ihr sprecht? Hat sich das verschoben durch die 10 Siege? Wo seid ihr gestartet? So, wie fühlt ihr euch? Ich meine, du hast jetzt auch schon viel gewonnen. Du hast die Weltmeisterschaft gewonnen. Du hast mit Dennis jemanden erlebt, der so auch so super forsch mit seinen Zielen umgeht. Wie fühlt ihr euch da gerade als Paris nochmal an der Spitze?
Natürlich, man, krass. Jeder ist euphorisch. Jeder ist in so einer Zone drin, würde ich sagen. So würde ich es beschreiben. Ich finde, es gelingt so krass, auch so Spiel für Spiel zu schauen und nicht jetzt zu sehr in die Zukunft zu gucken. Ich finde, das machen die Jungs krass. Man darf auch nicht vergessen, ja, das ist eine Mannschaft. Viele der Jungs, die haben letztes Jahr die Eurocup gezockt, haben, glaube ich, eine Niederlage kassiert.
Ich glaube, 21 und 21 oder so. 22 und 1.
Irgendwie sowas. Also zu dem Punkt, dass so alle sagen, boah, so wie krass, dass sie das in der Euroleague machen, aber low-key, was sie letztes Jahr gemacht haben, ist geisteskrank. Ja, wirklich, weißt du, ein wirklich. Spiel zu verlieren, eine ganze Saison in der Eurocup, das ist verrückt. Also die sind so, das ist so, ich habe das Gefühl, so als jemand, der jetzt neu in diese Mannschaft gekommen ist, für die ist das so normal. Mhm. So. Die sind ja nicht auf so auf dem, wir sind nicht auf dem Höhenflug und oh, weißt du, wir sind die krassen, sondern es ist so einfach Game for Game, so ist anscheinend so, wie es sein sollte. So als, weißt du, als wäre das so eine normale Sache. Real Talk.
Ja, ja, und ich weiß. Die haben ja nicht nur letztes Jahr Eurocup gewonnen, sondern davor Champions League gewonnen.
Champions League davor auch so, weißt du?
Also quasi die Bonner, die dann halt in einem anderen Trikot, aber die gleichen Leute. So.
Genau. Und so kommt es vor, weißt du? Und ich finde, das ist so ein echt eine, dass es so ist und das ist so ein Indiz für mich, dass es echt eine krasse Sache ist, eine gute Sache. Und dass das auch weitergehen kann. Und es gibt nichts von Arroganz, es gibt nichts von genau wie Selbstverständlichkeiten. Irgendwie ist es so, ist schwer zu erklären, es ist einfach ein guten Space einfach. Und mit sehr viel Fokus. Energie, Euphorie, aber gleichzeitig so eine gewisse Humbleness.
Und Paris, ist in der Stadt irgendwas? Kriegt man das? Ich meine, du bist so, ich habe gerade auch mit meiner Frau, ein zweiter Frauen-Shoutout schon heute, aber ich habe ihr gerade erzählt, ja, wir müssen heute Abend später aufnehmen, aber wir kriegen wahrscheinlich Mauro. Da meinte sie so, ah krass, wo spielt der? Dann meinte ich ja in Paris. Da meinte sie, damn, was ist mit dem denn los? Berlin, Mailand, Paris. Dann meinte sie so, als nächstes New York oder was? Und dann meinte ich so, ja, nee, in New York hat der studiert. So. Aber es sind auch alles so, es sind ja nicht nur krasse, gut, wir haben jetzt München unterschlagen als so Weltmetropole, aber es sind ja auch irgendwie Städte, wo so, ich meine, Mailand, Armani, Mailand ist schon krass, auch ein Basketballverein oder, aber es ist trotzdem so, wo in der Stadt, wo man Basketball jetzt nicht so krass omnipräsent ist, dass man nicht irgendwie auch die Stadt genießen kann. Ich stelle mir das so vor, es ist so eine perfekte Art von Bekanntheitsgrad, so man kriegt schon auch mal einen besseren Tisch irgendwo im Restaurant, aber man kann auch so absolut für sich sein. Wie ist so das Basketballprojekt in Paris?
Mann, es ist geil, Mann. Also Stadt wie Paris, ja, also das Potenzial hier, ein Verein wie Paris so größer zu machen, ist enorm da. Also ich würde sagen, es ist die Basketballkultur in Frankreich ist schon gut am Start. Und Paris hat schon immer auch eine gute, krasse Streetball-Kultur gehabt. Man weiß, im Sommer sind große Streetball-Turniere in Paris. Und daher ist es krass, hier so einen jungen Verein zu haben, der halt in der Euroleague so zockt, Mann. Das ist schon, man merkt, in die Halle kommen immer, es werden immer Leute eingeladen, es gibt eine Euphorie in der Stadt. Der Verein macht einen guten Job mit deren PR-Arbeit. Es kommen immer Goldmedaillengewinner aus Frankreich in die Halle und werden immer vorgestellt. Ich weiß nicht, so vor ein paar Wochen war Omar Sy da. Thuram war beim Spiel, war in der Kabine. Es gibt viele Kontaktpunkte mit der Welt außerhalb vom Basketball. Und ich finde, das ist der beste Weg, um, keine Ahnung, so einen Club oder einen Sport zu pushen. Also in der Hinsicht ist es schon sehr cool. Also es gibt eine krasse Euphorie in der Stadt, aber wie du gesagt hast, ist es nicht so wie vielleicht in Belgrad oder damals in den Bamberger Zeiten oder in Ulm oder wo auch immer, wo man halt rausgeht auf die Straße und man wird sofort erkannt von jedem. Das ist hier nicht so. Also es gibt eine gewisse Anonymität und man kann seinen Kopf frei bekommen. Außerhalb vom Basketball kannst du in die Stadt gehen und einfach andere Impulse bekommen und das ist schon sehr nice. Und mir persönlich auch super wichtig. Das war in meiner ganzen Karriere super wichtig. Ich habe komischerweise gezielt immer so Spots ausgesucht, wo ich mich wohlfühle, Mann. Wo ich in der Lage bin, rauszugehen, keine Ahnung, dieses urbane Gefühl zu haben von der Stadt, von multikulturellen, keine Ahnung, Impulsen, Restaurants zu gehen, Cafés, kulturelles Angebot zu haben. Und das ist hier in Paris natürlich super ausgeprägt.
Crazy. Mailand, letzte Frage, dann lassen wir dich sowas von gehen. Der Mailand-Turnaround hat alles dich überrascht. Gut. Hast du kommen sehen oder ist so, wie ich ja bin ich kommen sehen? Wir dachten schon wieder, ich dachte so, okay, dieses Jahr ist es das Jahr, wo der alte Maestro seinen Kopf aus der Schlinge zieht mit Nebo und ein bisschen Speed und ein bisschen mehr Athletik und alles so ein bisschen einfacher. Dann nach dem Horrorstart dachte ich so, okay, das muss es doch jetzt gewesen sein. Und jetzt gewinnen die, keine Ahnung, 7-8 oder 6-7 und sehen wieder gut aus.
Ja, ich hab ein paar Jungs von Mailand geschrieben. Ich freue mich für die, weil ich weiß, wie tough die Saisons sein können und waren für die Jungs, die jetzt alle über Jahre lang da waren. Daher ist es krass, dass sie es geschafft haben, sich da auf jeden Fall aus diesem schlechten Start rauszuholen. Genau, trotz auch wieder viel Verletzungspech weiterhin, ne? Viele Verletzungen weiterhin, die am Anfang der Saison da stattgefunden haben. Siobhan Shields war auch zwischendrin wieder verletzt. Daher ist es auf jeden Fall krass, dass die Wende da auf jeden Fall hinbekommen haben. Safe. Also schon überraschend auf jeden Fall. Safe.
Basti, welche ist die letzte Frage? Sonst müssen wir den Boy gehen lassen.
Ich hätte so viele Themen noch zu besprechen, aber ich glaube, wir müssen.
Nein, wir machen jeder noch eine. Mach Basti. Du sagst das nur, weil du nett bist. Weil die Kamera läuft und dann hinterher kriege ich von deinem Agenten noch Hassnachrichten so. Ey, wir haben eine Viertelstunde abgemacht, was soll die Scheiße?
Na, alles cool, wir chillen, alles cool.
eine Sache, es wird wieder hardcore sportlich. Eine Sache noch zu Paris und der Identität der vergangenen Jahre im Vergleich zu der Identität jetzt. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht so ein bisschen den restlichen Euroleague-Teams große Sorgen bereiten sollte. Denn die Teams unter Thomas Isalo waren immer die Könige der Shooting Chances. Also regelmäßig 10, 11, manchmal 20 Würfe mehr als gegnerische Teams. Natürlich das überragende Offensiv-Rebounding, dadurch, dass diese Mannschaft keine Turnover hat. In dieser Saison liegt Paris bei bisher Shooting Chances Created 0,6 plus im Vergleich zum Gegner. Das ist also 10 schlechter ungefähr als im Eurocup letzte Saison. In Frankreich wiederum kreiert man jetzt schon deutlich mehr Shooting Chances als der Gegner. Ist es eine Sache, die noch kommt? Also können wir uns darauf einstellen, dass wir in 4 Wochen da drauf gucken und dann haben wir diese überragenden Effizienzquoten plus noch das zusätzliche Erzeugen, weil euer größtes Problem aktuell ist das Defensiv-Rebounding. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt das Personal auch da aufzuräumen noch.
Man darf nicht vergessen, ja, dass die Euroleague nochmal eine andere Belastung ist als die Eurocup. Und das System, das wir spielen, ist auch sehr lastig auf Energie. Also, was ist lastig? Sorry, das war schlecht ausgedrückt. Das System ist aufgebaut darauf, dass wir Spieler Energie haben und mit Intensität spielen. Und ich würde schon behaupten, dass ich habe noch nie Eurocup gespielt. Ich weiß nicht ganz genau, wie so eine Saison verläuft, aber es sind mehr Spiele in der Euroleague und das macht schon hundertprozentig einen Unterschied. Jedes Spiel mehr macht einen Unterschied. Und also ist Müdigkeit eventuell ein Faktor. Also wenn du vergleichst jetzt die Eurocup-Saison und die Euroleague-Saison, dass vielleicht nicht die gleiche Intensität beim Offensive Rebound da ist oder beim Pressure, sobald wir den Ball verloren haben oder wie auch immer. Vielleicht ist das ein Grund. Ob das sich noch verbessert im Laufe der Saison, wäre geil. Natürlich, ich hoffe es. Aber eventuell auch nicht. Und das wäre jetzt meine rationale Begründung dafür, dass diese Zahlen vielleicht nicht die gleichen sind. Jo.
Ja. Eine Sache noch.
Und zum zweiten Teil, warte, was hast du gesehen?
Ach so, guck mal sogar. War da noch ein zweiter Teil bei dir in deiner Frage? Hast du, hab ich gesagt, du kriegst eine und da hast du so zwei reingesneakt, oder was, Basti?
Man muss das als in Anführungszeichen Reporter tun, was auch immer man kann.
Okay. Nee, da war ein zweiter Teil. Ich habe den aber jetzt vergessen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Den ersten Teil habe ich beantwortet, den zweiten nicht.
Ich finde deine Erklärung dazu sehr logisch und kann mir vorstellen, dass es. Ich meine, wir hatten ja alle vor der Saison erwartet, dass alles ein bisschen anders aussehen muss. Ne? Ich meine, es hieß es Jahr für Jahr, auf dem nächsten Level kann man keinen solchen Basketball spielen. Das heißt, seitdem Thomas Isalo da in Kreisheim übernommen hat im Abstiegskampf. Und Jahr für Jahr stellt sich raus, ach doch, man kann auch auf dem nächsten Level da spielen. Also ich wäre nicht überrascht davon, wenn sogar das Level, das Paris aktuell, und das klingt insane, 11:03, ich wäre aber nicht überrascht, wenn das noch nicht mal die letzte Stufe ist, weil ich glaube, dass es noch ein paar Stellschrauben gibt, die für den Kader, wie er aktuell zusammengestellt ist, gar nicht so schwer zu bedienen wären. Und ich habe bei manchen anderen Teams hat man ja den Eindruck, ja okay, die spielen jetzt gerade deutlich über ihren Möglichkeiten. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich besonders viele Spiele von euch sehe, wo ich mir danach denke, boah, also
ja, fühle ich. Okay, was du jetzt sagst, ja, vor allem letzte Teil. Ja. Sehe ich genauso. Es gibt Spiele, wo ich mir denke, so krass, haben wir gewonnen, aber wir haben hier in der Phase krass Kacke gezockt. So, ja. So, das ist wirklich jetzt mehrere Male in der letzten Zeit passiert. Da dachte ich mir so, wow, so, wir haben gar nicht so gut gespielt da in dieser Phase und haben das Spiel gewonnen, weißt du? Olympiakos zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja diesen 22-Punkt-Run kassiert. War eine scheiß Phase so. Also da hätte man besser zocken können. Oder jetzt auch das Spiel gegen, ach, das letzte Spiel gegen Monaco war auch krank in der französischen Liga. Dass man das Spiel noch gewinnt in Overtime, auch verrückt. Also ja, das fühle ich auf jeden Fall. Wir können viel besser spielen noch, auf jeden Fall. Es geht immer noch Luft nach oben, sehe ich genauso. Individuell sowohl als auch als Mannschaft.
Ja. Per, du hattest noch eine Frage.
Ja, offen. Ich hatte nur noch einen einzigen Nugget, den ich liebe, wenn ich euch gucke, und der ist so nerdig. Es ist aber so, wie schnell ihr in Spacing, gutes Spacing kommt nach einem Offensiv-Rebound. Oder wie klar eure Idee ist, wenn ihr einen Offensiv-Rebound holt und ihr kickt den raus. Ist es was ihr, ist sowas Normales, ist es dieses Spacing einfach so eine Foundation oder wie man sich bewegt, aber manchmal ihr holt einen Rebound und ihr, so eine, anderthalb Sekunden später ist wieder, alle Leute sind an ihren Spots und es ist eine klare Idee da, was als nächstes passiert. Es kann ja nicht zufällig sein, oder? Ist es sowas, womit ihr euch beschäftigt? Explizit nur beim Offensiv-Rebound? Oder ist es einfach was Generelles, dass eure Habits oder dass eure Gewohnheiten so gut sind, dass es eben auch einfach sich überträgt auf, egal, irgendwie auch so eine Scramble-Situation und dann habt ihr wieder Ballbesitz und dann ist sofort wieder klar, jeder Spieler muss investieren, schnellstmöglich wieder da zu sein, damit das funktionieren kann, was offensiv so gestartet werden soll.
Ja, der zweite Teil von deiner Frage, wo du es dir gerade selber erklärt hast, ist genau der Fall. ist genau der Fall, weil zu der Frage, ich habe noch nie im Training diesen Drill, wo wir einen Offensiv-Rebound geholt haben und dann auf einmal so ein Spacing und
wie. Das ist so krass
formulieren. Das ist nicht einmal passiert. Also das kommt einfach nur aus dem Akzent, der gesetzt wird, auf die Betonung des Spacings. Es gibt eine klare Idee. Und ich muss auch sagen, hier, also wie auch hier trainiert wird, ja, es gibt gewisse Drills, die wir täglich machen oder halt immer, wenn wir mal richtig trainieren können und nicht direkt am nächsten Tag ein Spiel haben, wo die Drills sind so ausgelegt, dass super viel Chaos entsteht. Und innerhalb dieser Chaotik muss man funktionieren. Also wirklich, ich sag dir ehrlich, viele Sachen hier habe ich noch nie erlebt. Es ist wirklich komplett neu in vielen Hinsichten. Und ich glaube, diese Drills sind dann unbewusst genau das, was dann am Ende auf dem Feld sich so übersetzt und dann am Ende dann in so einer stressigen, chaotischen Situation zur Klarheit führt. Genau, weil im Training sind wirklich Drills, die super chaotisch sind und es geht nur um Intensität, Speed und Chaos und man soll versuchen, in diesem Chaos eine gewisse Klarheit, nicht 100% zu schaffen, aber ein bisschen mehr als der Gegner eventuell. Und das ist dann das übersetzt sich aufs Spiel.
Krass, ja, super dann, interessant. Ja. Super interessant. Dann sagen wir vielen Dank mal, Udo Loh, für fast eine Dreiviertelstunde deiner Zeit jetzt an einem busy Abend. Ihr habt ja auch.
Übertreib dann, nicht, 35 Minuten, Mann. Komm, Basti, hau mich jetzt nicht so in die Pfanne. 35 Minuten.
Danke für fast eine Stunde deiner Zeit, mal, Udo Loh.
Sehr gerne, Mann, lieben gerne.
Am Freitag, das kann man vielleicht als kleiner Sendehinweis dann noch durchgeben, spielt ihr bei Villeurbanne.
Das kleine Derby, oder? Das ist das kleine französische Derby.
Das ist das, ja, würde ich sagen.
Oder Monaco ist bei euch rot umkreist. Und
es ist mein erstes Spiel gegen Asvel hier bei Paris. Okay. Also das muss ich selber noch sehen, aber okay. Monaco ist groß, safe. Asvel aber auch, nehme ich an.
Und das dann ab 20.45 Uhr am Freitag. Natürlich live bei Magenta Sport, so wie alle Spiele der Euroleague. Mauro, vielen Dank.
Vielen Dank euch. Danke für die Einladung. Und ja, Mann, hoffen wir hören uns.
Wir drücken die Daumen. Jo. Wir drücken die Daumen.
Yes, sir.
Playoff-Serie Bayern München gegen Paris wäre was wir so aus Magenta-Sicht, was uns gut gefallen würde. Vielleicht so, was wäre das?
Die Mannschaft, die jedes Heimspiel gewinnt, gegen die Mannschaft, die jedes Auswärtsspiel gewinnt. Fast jedes, nur in München nicht.
Richtig.
Ja, das 109, 107, davon würden wir 2-3 nehmen. Ja? Das wäre okay.
Ja, schon.
Das war krank. Ja. Tschüss. Das war krank.
Also, ja, nice, Mann. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Gerne. Wir sehen uns, Mann. Peace. Ciao, ciao.
Es tut mir leid, Mann. Ich habe ein bisschen Isoball gespielt gerade, Basti. Es tut mir leid. Ich habe ein bisschen Ball an.
Ja, das ist völlig fein.
Ich hätte noch 10 Fragen gehabt, ungelogen.
Oh ja, ich auch. Ich meine, du hast ja an der Länge des Interviews bemerkt man ja, dass wir sehr viel Redebedarf hatten mit Udo Loh. Und ich bin gerne bereit, mich in die Ecke zu stellen. Ich bin da auch guter Teammate für so einen Guard wie James Harden, TJ Shorts oder Per Günther in dem Fall. Ich stehe gerne in der Ecke, spiele auf der anderen Seite ein bisschen Defense. Weiß nicht, wie viel mein Versuch, Defense zu spielen, helfen
würde. Aber hast die offenen Würfe, die du bekommen hast, hast du natürlich auch getroffen. Also du hast ja sogar 1-2 Komplimente für deine Fragen bekommen.
Oh, ja. weiß ich nie, umzugehen. Schnell weiterzureden. Wir hatten jetzt ein großes Segment zu Isaac Bonga, großes Segment zu Udo Loh. Das ist die perfekte Überleitung für eine Kategorie, deren Namen ich jedes Mal wieder vergesse, aber es geht um Hörerfragen.
Nein,
Fragen
Abteilung Antwort.
Unserer Hörer.
Benny war wirklich Abteilung traurig, dass Antwort. Wir das nicht wussten. Er war wirklich traurig. Er wollte das nicht so sagen, aber ich habe neulich kurz mit ihm gesprochen und er war so, dass ihr das nicht wusstet. Ich glaube, er hat auch mitgearbeitet an dem Titel. Er macht übrigens, also hinter den Kulissen, er ist ein Podcast-Magier, er macht alles Mögliche mehr als nur so zu sprechen. Er ist irgendwie so, keine Ahnung, was er so mal macht, technisch und so. Und er war wirklich traurig. Wir wissen es natürlich, es ist eine geile Rubrik mit einem geilen Titel und der heißt Abteilung Antwort.
Hello, please leave your message after the tone.
Hier kommt die Frage von einem gewissen Ravi. Wer ist der beste, das heißt in Klammern, wertvollste deutsche Spieler in der Euroleague bisher? Also wer ist der German MVP der aktuellen Euroleague-Saison? Auswahl aus allen Deutschen, die in der Euroleague spielen. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil es für mich nicht wirklich klar ist. Ich habe einen klaren Frontrunner, einen klaren Kandidaten Nummer 1. Aber wenn ich jetzt meine Nummer 2 festlegen müsste, würde ich mir sehr schwer tun.
Okay, für mich ist es genau so. Und für mich ist es tatsächlich Isaac Bonga einfach.
Oh, wow. Übersehe ich immer. Zwei unterschiedliche Antworten. Ich kann mir vorstellen, dass du jemanden übersiehst. Denn für mich ist die bisherig klare Nummer 1 Nick Weiler-Babb.
Ah, okay. Oh. Ja.
Also, um Nick Weiler-Babb kurz.
Ja, okay. Wahrscheinlich hast du recht. Fuck. Okay, mach den Case. Ich gehe einfach mal. Ich halte den Mund kurz. Du hast recht.
Statistisches Profil sieht folgendermaßen aus: 8,4 Punkte im Schnitt. Keiner der Topscorer der Liga. So. fast 5 Rebounds, fast 5 Assists. Die 5 Assists. 5 Assists sind eine Steigerung, wie man sie kaum sieht, von einem Spieler, der bislang in seiner Karriere, also vor allen Dingen seitdem er bei Bayern spielt, ja so gut wie keine echten Playmaking-Verantwortung hatte, zumindest nicht als der Guard Nummer 1. Ne, wir haben viel über dieses Thema gesprochen zu Beginn der Saison und über unsere Unsicherheiten, ob das wirklich die richtige Rolle für ihn ist. Stellt sich raus, es ist die richtige Rolle für ihn, absolut. Er ist super, super effizient in der Offense, also sowohl sein Wurf fällt mit 43%, Turnover-Rate ist das Einzige, was so ein bisschen Probleme macht. Dafür ist seine Assist-to-Turnover-Ratio bei 3,0, also auf dem Stand eines Euroleague-Top-Point-Guards. Gibt nicht viele Point-Guards, die in der Euroleague Assist-to-Turnover-Ratio von 3:0 haben. Und dazu kommt noch, dass er nach wie vor denselben defensiven Impact zu haben scheint, den er auch in den vergangenen Jahren schon hatte. Also wir haben jahrelang immer wieder aus dem Bayern-Lager gehört, wartet mal auf Nicola Bepp, der wird offensiv noch einen Sprung machen. Ich war schon fast da zu sagen, naja, also ich glaube nicht, dass der jetzt noch kommt. Aber hier ist er. Und für mich ist er bislang der German MVP.
Ja, natürlich erstmal unter Gesichtspunkten so Siege, Teamerfolg. Du kannst ihn, also wenn du ihn rausnimmst aus München, dann fällt es natürlich nicht wie ein Kartenhaus zusammen, aber es kommt dem schon sehr nah. Gerade weil du ständig Guards und Perimeterspieler hast, die keine defensiven Monster sind, die du mit ihren, also dann hast du ein Pairing, perfektes Pairing, er kann scoren, er trifft die offenen, er muss es nicht machen, er trifft mal einen Stepback mit Ablauf der Shotclock, er verteidigt, so wie wir es gesagt haben, er hat die magische Connection mit Booker, er hat magische Connection mit gefühlt allen möglichen Spielern. Ja, das ist eine brutale Saison von ihm. Ich habe das nicht gesehen, das ist wirklich was, was Coach Herbert exklusiv hatte. Ich habe mich daran gerieben, dass er das heißt, gerieben ist vielleicht zu stark, oder ich hätte zumindest gedacht, dass es eine größere Diskussion geben muss, ob, weil quasi die Nicola Bepp-Minuten auf der 1 in diesem Nazio-Sommer quasi dafür verantwortlich waren, dass Maodo, mit dem wir gerade gesprochen haben, quasi dann oder eine deutlich, deutlich kleinere Rolle oder sogar ein, zwei DNPs mitgenommen hat. Und ich fand ihn, ich habe da die Idee verstanden, aber da war es für mich, da dachte ich, okay, er macht das, um eben diese defensive Kette zu schließen und zu sagen, okay, es gibt hier keine Schwachstelle und deswegen spielt Nicola Bepp, also nicht, dass, nochmal, nicht, dass Maodo eine Schwachstelle wäre, aber ich besetze einfach die Minuten, die ich nicht Dennis habe, einfach dann maximal defensiv. So. Und auch wenn es unkreativ wird und wir einfach mit manchen Spielen zu wenig scoren, ist das, wie wir am besten laufen. Und ich dachte, der DBB macht seine allerbesten Spiele, die es braucht, um Medaillen zu gewinnen, wenn Maodo es fühlt und auch 10 oder 12 Punkte beisteuert. Das ist das absolute Ceiling für ein DBB-Team. So. Deswegen dachte ich, okay, krass, er kommt aus dem Sommer und macht quasi dann in seinem Verein Nicola Bepp auch wieder sofort zur Clan 1. Und ich hatte die gleichen Probleme oder gleichen Fragen, dachte, es ist für mich kein Pacemaker, es ist für mich manchmal gerade in den ersten initialen Pick-and-Rolls zu passiv. Und er spielt eine unfassbare Saison und ist natürlich genauso verantwortlich dafür, dass München unter den ersten 5 ist. Dementsprechend war er die richtige Choice für einen MVP-Kandidaten oder den wertvollsten deutschen Spieler gerade aktuell.
Ich möchte nur kurz überfliegen, nur der Vollständigkeit halber, in welchen statistischen Kategorien Nicola Bepp derzeit unter den Top 10% der Liga ist. Er ist Top 10 in Assists Total, Top 10% in Assist Percentage, Top 10 in Assist to Turnover Ratio, Top 10 in Steals pro Ballbesitz, Top 10 in Defensive Rebounding, der zweitbeste Guard in der Liga, was Defensive Rebounding angeht. Und Top 5% in Average Stops, das ist eine etwas schwere Kategorie, weil es ein bisschen undeutlich ist, manchmal das statistisch klar zu belegen. Aber dennoch ist ein guter Indikator dafür, dass deine Defense ebenfalls auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Also daher ist es für mich Nicola Bepp und dann sind die beiden Kandidaten bisher auf Augenhöhe für mich dahinter, Maodo Lo und Isaac Bonga. Das sind klar so Nummer 2 und 3 für mich. Und danach gibt's eine gewisse Lücke würde ich mal sagen, weil mir Andy Obst so herausragend er mitunter ist, bisschen zu inkonstant ist in dieser Saison, um ihn da wirklich mit einzukategorisieren bei den anderen.
Fair.
Ja. Ja, also ich glaube, dann haben wir die Frage an die Abteilung Antwort beantwortet. Wir sind jetzt schon bei einer ordentlichen Runtime-Pair. Du musst mir jetzt sagen, wollen wir noch ein Gimmick oder wollen wir für heute sagen, schönen Feierabend?
Wir wollen noch ein Gimmick. Wir haben ja auch noch eigentlich 1000 Sachen zu besprechen. Also wir machen, ja, sollen wir einfach so noch, so, wir machen einfach noch so, damit es nicht heißt, so wir hätten uns gescheut davor. Abu Dhabi kurz. Wir machen es einfach so kurz, wie es geht. Abu Dhabi sagt, fühlt sich falsch an. Ich weiß viel zu wenig über die geografische Region und werde auf keinen Fall mir anmaßen, irgendwas zu erzählen über Dubai oder Abu Dhabi. Dafür, dass so, ich werde nicht einfach so unisono irgendeine Meinung übernehmen. Ich weiß, dass manche Sachen dann nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Das ist verharmlost. Aber ich mag es nicht. Trotzdem bin ich nicht der Richtige. Ich brauch die Welt nicht, meine Äußerungen generell zu, was da passiert. Ich bin auch noch nie gewesen. Das Einzige, was ich sagen kann, was es so für mich noch erträglich macht gerade, ist, dass dieses Final Four sowieso weit davon entfernt war, perfekt zu sein. Also, EuroLeague Final Four ist ein absolutes Highlight, ob der sportlichen Intensität. Aber was Fan-Dasein, Drumherum, Orga und so weiter angeht, war das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen verlieren wir zumindest an der Front nicht so viel, wie es sich so in den ersten Momenten anfühlt. Also in den ersten, wenn du mir sagst, die nächsten drei Final Fours sind in Abu Dhabi von der EuroLeague, dann möchte ich einfach so in die Fötusstellung und mich in den Schlaf heulen. Aber so Stand jetzt ist es auf jeden Fall ein Schandfleck. Irgendwie, weil es so laut einfach, es schreit dieses Verkäufliche, was ich verstehe, Märkte müssen wachsen, sie müssen Geld machen, sie konkurrieren vielleicht mit irgendwelcher NBA-getriebener neuen europäischen Liga und ich verstehe, dass Japan und die ganzen asiatischen Märkte, alle haben mehr Geld, so wir wollen geile Spieler sehen, ich verstehe die Mechanismen und trotzdem fühlt es sich massiv falsch an, aber wir verlieren bisher nur ein Final Four, was sowieso aus Fansicht zu vernachlässigen war.
Ich finde, wir verlieren mehr als das mit dem nächsten Schritt hin zu völliger Egalheit von Assoziationen mit wem auch immer. Ne? Also auch ich bin nicht in der Lage, ein halbstündiges Referat zu Abu Dhabi zu halten und zu deren politischen Strukturen. Was allerdings klar ist, ist, dass die politischen Strukturen in diesem Land solche sind, dass es auf Kosten weniger, denen es gut geht, sehr vielen Leuten da sehr schlecht geht. Es ist ein autoritärer Staat, es ist ein Staat mit zweifelhaften Einnahme- und Geldquellen. Diese zweifelhaften Einnahme- und Geldquellen sind etwas, was in der Vergangenheit auch schon unter dem klaren Verdacht und ich glaube teilweise auch belegbar stand, per Green- und Sportswashing dann in einen, in Anführungszeichen, reinen Finanzzyklus gebracht zu werden. Man muss sich ein bisschen der Tatsache bewusst sein, was man da tut, aus Sicht der EuroLeague und aus Sicht der Teams, die dafür gestimmt haben, ja, also mit wem man da ins Bett steigt. Mhm. Das Frage. Ist eine Privatliga.
Eine Zwischenfrage. Ja. Wir haben gehört, dass Real und Olympiakos nicht dafür gestimmt haben. Glaubst du, das war Spieltheorie und sie waren sich, wussten einfach, dass sie auf jeden Fall es kommt und dann stimmst du dagegen, weil deine Fans dich lieben und du bist der einzige pure Verein oder einer der zwei? Oder bin ich Verschwörung da schon wieder Verschwörungstheoretiker?
Es ist auf jeden Fall interessant.
Ich hätte es gemacht, glaube ich.
Ich habe in der Vergangenheit, dafür weiß ich zu wenig über Real Madrid, den Fußballverein. Das wäre jetzt interessant, denn ich weiß nicht, was deren Kooperation mit Scheichtümern, um das mal sehr salopp zu formulieren, angeht. Ich habe schon das Gefühl, dass... Ja, ist schwierig zu sagen. Ist eine interessante Theorie. Aber dafür müsste ich jetzt mehr über die Geschichte dieser beiden Teams und ihr so involviert sein.
Ich fand es so eine spannende Idee, so ein spannendes System. Das muss es ja geben, wenn ich weiß, irgendwas ganz wenn ich das nächste Mal, wenn ich in der Gruppe bin und was ganz Unangenehmes entschieden wird aus fragwürdigen Gründen und ich aber weiß, ich möchte das, eigentlich das Schlechte in mir möchte das, werde ich vielleicht trotzdem, wenn es eine Mehrheitsbeschluss ist, einfach sagen, ich möchte das nicht, weil ich weiß, das passiert trotzdem und dann werde ich leaken, selbst eigenverantwortlich. Dann werde ich bei Rupert Fabich anrufen und sagen, Rupert, ich habe eine Information für dich. Wir haben in die richtige, moralisch richtige Richtung entschieden, aber wir konnten leider nichts machen. Ich wollte es nur schon mal anmerken. Wenn ihr das nächste Mal euch nicht sicher seid, ob Günni fragwürdig, ethisch korrekt abgestimmt habt, dann müsst ihr einberechnen, dass ich zu dieser Tat fähig wäre. So. Mhm. Ich wollte nur einfach volle Transparenz.
Es ist sehr funny. Jetzt kommen wir tatsächlich in meinen alten Wirkungsbereich. Jetzt kommen wir dann zur Politiktheorie und John Nash. Shoutout an John Nash. Leider vor ein paar Jahren gestorben. Also es ist aus meiner Sicht natürlich furchtbar. Es ist nicht nur furchtbar aus romantischer Sportsicht, sondern aus meiner Sicht furchtbar, weil man zumindest in die Nähe von Kriminellen und teilweise sogar überstaatlich kriminellem Verhalten kommt, mit dem man sich da jetzt assoziiert. Das muss mal klar so gesagt werden.
Das fand ich gut. Klares Statement. So, jetzt geht nächste Runde. Welche Liga hat die größten Probleme? Ich finde nichts schlechter, als so sich aufzugeilen, wenn man, sagen wir, keine Ahnung, man macht so, ist im NBA-Content-Bereich und dann es gibt, oder man in der Euroleague und dann überhebt man sich und sagt, wir haben den puristischen, wir haben den tollsten, wir haben, ich finde das tatsächlich mein Spiel, unser Spiel ist das coolste, aber ist, wenn du NBA am geilsten findest, dann so, habe ich 0,0 Missionarsbedürfnis. So. Nur die letzte Woche geisterte ja auch quasi so eine NBA, die Zahlen sinken. Also die ganze NBA-Debatte, die da beinhaltet, die Stars setzen aus, es sind so viele Spiele, 82 Spiele ist ein Marathon und die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und keine Ahnung, keiner kann sich die Spiele an einem Dienstag, der typische Dienstagabend im Januar oder keine Ahnung, verregneten Dezember reinziehen. So, das hast du. Dann hast du die BBL, denn Pokal-Final Four lautet Bayern München und Tabellen 9., 15. und 16. Das als so Bayern München wird die nächsten Jahre sehr, sehr viele Meisterschaften gewinnen. Da wäre es ja schön, wenn wir irgendwie noch einen ganz geilen Pokalwettbewerb hätten. Leider heißen unsere Gegner Bamberg, der Korps von Bamberg. Glückwunsch trotzdem, ihr habt gute Siege eingeholt. Ich glaube, ihr habt auch Ulmer, was weiß ich, so alles gut. Berlin rausgeschmissen, tolle Leistung, das meine ich nicht. Aber es ist so 15., 16. und 9., glaube ich, ne? MBC. Es ist Frankfurt, MBC und Bamberg und München. So, das ist auch nicht ideal gelaufen. Und vier die Euroleague, die einfach so Abu Dhabi und die NBA kommt um die Ecke mit irgendwelchen Plänen für irgendwie eine Parallelliga. Wer hat das dickste Säckchen zu tragen?
Also erstmal muss man ja sagen, dass alles, was für die Euroleague gilt und für Kooperationen mit zweifelhaften politischen Organisationen und Ländern schon lange für die NBA gilt. Ne? Also die NBA scheißt sich da ja gar nichts. Ist halt so. Ne?
Ich dachte, das wäre ein Diss an die BBL gewesen. Die ist ja, hat sich auch in den letzten Jahren immer mal wieder in gewisse Sachen entschieden.
Ja, mit zweifelhaften Entscheidungen. Ja, weiß ich nicht. Die scheint ja zu laufen. Keine Ahnung, weiß ich nicht so genau.
Ja, wissen wir es.
Bin ich nicht so drin. Also, ich finde das Pokalfinale oder das Pokalfinal Four ist das geringste Problem, wenn wir das jetzt tatsächlich in Ranking aufteilen wollen.
Ja.
Das ist natürlich das geringste Problem. Ich glaube, dass selbst wenn Alba da noch dabei gewesen wäre, wäre die Favoritenstellung nicht anders gewesen in diesem BBL-Pokalfinale. Plus fand ich sehr lustig, dass du die Teilnehmer am Final Four identifiziert hast anhand ihrem Standing, also anhand ihres Tabellenplatzes und dann als Alternative Alba, die wären Tabellen-14. Tatsächlich, also einen ganzen Platz.
Ich habe Alba nie ins Spiel gemacht, aber come on, ja, ich habe nicht so viel BBL gesehen dieses Jahr.
So ein bisschen aber impliziert, ne? Aber Alba ist Tabellen-14. Der Liga. Heidelberg wäre Tabellen-2. Gewesen.
Tatsächlich, ja, aber come on, so, zumindest so Chemnitz, Ulm, was das irgendwas, also Ludwigsburg, München. Das ist wirklich so. Ich meine, das wäre wirklich, das wäre mal ein Pfad gewesen, auf dem vielleicht ich sogar in meiner Zeit einen Titel gewonnen hätte. Das soll schon was heißen. Wer war das? Wen hat München jetzt gespielt? Fechter und jetzt den 15. und dann die Wahl aus Frankfurt oder MBC im Finale.
Ja.
Also wir haben auf jeden Fall Frankfurt oder MBC im Pokalfinale. MBC macht auch tolle Arbeit. Seid jetzt nicht traurig, wenn wir sowas sagen. Das wäre ein Pfad für mich. Wieso gab es den Pfad nicht 2013? Wo war der, als ich ihn brauchte?
Du willst nicht, dass die Leute anfangen, per jetzt Pokalpfade zu deiner aktiven Zeit rauszusuchen. Ich glaube, da findet man bestimmt auch einen, wo man sagt,
nee,
da wäre da nicht was gegangen.
15., 16. und 9. im fucking Finale findet ihr nicht diesen Pfad. Das, zu dem Final Four bin ich nicht gefahren.
Die Bayern haben immerhin die Telekom Baskets Bonds rausgeworfen in der ersten Pokalrunde. Also das ist ja zumindest dann vielleicht ein bisschen höher noch vom Standing. Okay. Egal, ist kein Problem für mich. Ist halt so. War nicht beim Fußball Kaiserslautern vor kurzem im Pokalfinale? War das nicht so? Ich bekomme vom Fußball nichts mehr mit oder nicht mehr viel. Zumindest nicht von der ersten Liga.
Ich glaube, beim letzten Titel vom Schalke 04 war es Pokalsieg. Da haben wir, glaube ich, einen Zweitligisten geschlagen. Da war ich im Stadion. Das war auch, fühlte sich ein bisschen schmutzig an, aber man nimmt, was man kriegen kann. Aber naja.
Vielleicht zu der NBA-Problematik noch kurz. Die NBA, die sich über rückläufige Quoten beklagt. Ich glaube, dass es eine simple Erklärung dafür gibt und die lautet, ja, Quoten, die für Fernsehsendungen erhoben werden.
Okay.
Auch in den USA.
Also es steckt in der Technik, im Streaming.
Ja, es ist völlig quatschig. Es ist völlig quatschig. Kein Mensch unter 25 verfolgt diese Liga auf diese Art. Die Zahlen in Social Media, zumindest nach meinem Eindruck, ich habe da jetzt keine Studie dazu geführt. Nach meinem Eindruck ist jeder Clip, der interessant ist aus der NBA, so erfolgreich online, dass man vor 5 Jahren noch gesagt hätte, das ist der viralste Clip, den die NBA je produziert hat. Und man sieht ihn wirklich überall, egal wo man hinklickt, mit insanen Abrufzahlen und so weiter und so fort. Also ich glaube, man muss sich um die Liga keine großen Sorgen machen. Ich glaube, die ganzen Trikotverkäufe und so sagen da auch ziemlich deutlich, dass es mit der Beliebtheit der NBA jetzt nicht unbedingt bergab geht.
Parallelliga. Ja? Habe ich auch nicht, aber ist die Diskrepanz, also ist es irgendwo, okay, das wäre dann die Frage. Ich glaube auch nicht. NBA ist allgegenwärtig. Und noch mehr, also ich, wie du schon sagst, ich sehe mehr NBA, als ich je zuvor gesehen habe. Ich glaube aber trotzdem, noch mehr Frust mit dem tatsächlichen regulären Saisonprodukt zu verspüren, als ich jemals verspürt habe.
Wirklich. Ich hab den Eindruck, dass die bisherige Regular Season besser ist.
Ach so, diese, genau, die Dreier. Was ist denn mit dieser Dreier-Geschichte? Ist das was? Ist das echt oder ist das auch nur aufgebauscht? Dass die Leute, was das Produkt im Endeffekt darstellt, dass es langweilig wirkt oder langweilig
Leute, die ist. Leute, die sagen, dass die NBA nur noch daraus besteht, dass Dreier geworfen werden, schauen kein NBA-Basketball.
Weiß ich nicht. Hot Take hier an.
Es tut mir leid. Also ich weiß nicht, was ihr für Spiele guckt. Ja, wenn ihr euch die Washington Wizards gegen die Utah Jazz anschaut, dann seid ihr auch ein bisschen selber schuld. Natürlich haben die Boston Celtics eine hohe Three-Point-Attempt-Rate. Mhm. Weißt du, wessen Three-Point-Attempt-Rate um 5 Prozentpunkte höher ist als die der Boston Celtics? Die des FC Bayern Basketball in der Euroleague. Also hört mir auf mit eurem Puristen-Scheiß. Euroleague-Teams werfen im Schnitt pro 100 Ballbesitzen mehr Dreier als NBA-Teams. Die haben höhere Three-Point-Attempt-Rates als NBA-Teams. Jeder, der nochmal damit ankommt, zu sagen, die ballern nur von außen, soll nicht im nächsten Atemzug sagen, ja, aber in der Euroleague. Hört auf. Schluss. Genauso, ja, also gibt mehrere solche Punkte. Es gibt Teams in der NBA, die spielen kacke. Es gibt Teams in der NBA, die spielen gut. So wie in jeder anderen Sportliga. Keiner kann sich ein Spiel der Dallas Mavericks anschauen und mir nicht sagen, dass das zumindest phasenweise fantastischer Offensivbasketball ist, den man so auf der Welt nirgendwo sonst sehen kann. Mhm. Ne? Gilt ähnlich für OKC, gilt ähnlich für die Cleveland Cavaliers, ja.
Gut gebrüllt, Löwe. Du wirkst wie jemand, wo man so ein bisschen vorsichtig sein sollte, wenn man sich so mir nichts, dir nichts in so ein Argument, in so eine Diskussion, also reinstolpert. Da kann's übel ausgehen für einen. Und damit hast du mich zum Beispiel schon wirklich begeistert. Mit dem mehr Dreier pro 100 Possessions. Das fand ich schön.
Danke.
Aber ich habe das Gefühl, der Vorwurf kommt auch nie von ernsthaften Leuten. Also, ich sehe es eigentlich nicht. Ja, schon.
Ja, finde ich gut. Es ist spät. Ja. Es ist 21.23 Uhr.
Ja, it's late. Ja,
und
ja,
man
ja.
sieht
so, um die Uhrzeiten sind immer die Roast-Shows.
Die Pistole sitzt etwas lockerer in deinem Holster. Das finde ich sehr schön.
Was hatten wir noch? Achso, europäische NBA-Liga, kann ich nichts zu sagen. Keine Ahnung, wie die aussehen würde und so weiter und so fort. Keine Ahnung, okay. Weiß ich nicht. Also
wir haben alle unsere kleinen Kämpfchen zu bezwingen. Und mit identifiziere mich, du hast jetzt gerade natürlich unsere Euroleague angegriffen, unser Puristentum, aber
nein,
wir haben alle unser
Kreuz. Nein, es ist beides guter Basketball. Guter Basketball hat nichts damit zu tun, wie viele Dreier geworfen werden.
Nein, 100%, ja. 100%, ja. Aber so, ich sage mal, Dringlichkeit und Intensität sind das Sachen, die dich, also aber du guckst ja auch, du liebst auch Regular Season NBA Basketball.
Ja, natürlich. Ich gucke sehr viel Regular Season NBA Basketball. Man muss natürlich die richtigen Spiele raussuchen. Aber niemand kann mir erzählen, dass das in der Euroleague anders ist. Niemand kann mir erzählen, dass er da sitzt und sagt, Villorban gegen Bologna. Boah, da freue ich mich jetzt die ganze Woche drauf. Sorry.
Nein, aber jein.
Also zu den ganzen Intensitäten.
Freue ich mich nicht auf die, aber es ist einfach tatsächlich so. Es geht tatsächlich. Jetzt ist da Duško Ivanović und mit seiner Kappe und dann wirst du einfach, keine Ahnung, so. Es gibt für mich zumindest, glaube ich, mehr rauszusaugen aus so einem Spiel, auch wenn die Mannschaft natürlich mit recht stumpfen Waffen kämpfen. So. Es gibt ein Mindestmaß an Dringlichkeit und an Ernsthaftigkeit, was ich manchmal. Und ich möchte nicht derjenige sein, der so dieses verallgemeinende, so, die spielen doch erst in den Playoffs oder in der dritten Runde so. Aber tendenziell gibt es weitaus luschigere Abschnitte oder Stretches in NBA-Spielen als in der Euroleague. So, wo du denkst, so, was habe ich da gerade gesehen? 4 Minuten. Was war das so? Das geht hier gerade nicht um Leben und Tod.
Ja, habe ich aber auch in der Euroleague oft nicht den Eindruck. Okay. Also zu dem Thema Defense und Intensität kann man vielleicht auch nochmal mit einem alten Gerücht aufhören, ne? Also dass in der NBA keine Defense gespielt wird und in der Euroleague nur Defense gespielt wird. Das Average Offensive Rating in der Euroleague ist höher, schon seit Jahren, als in der NBA. Egal. Und das, obwohl die Defensivregeln vermeintlich die Defensive mehr favorisieren in der Euroleague. Ich sage auch gar nichts dagegen. Das ist ja gut so. Es ist aus meiner Sicht gut für das Produkt.
Du schreist mich halt jetzt einfach an. Das ist okay.
Tut mir leid, Herr. Tut mir leid. Aber das staut sich lange auf, diese ewigen Diskussionen um nichts. Ja.
Okay. Dann schließen wir das so nur ab, dass du auch nicht das. Täuscht mein Eindruck, dass das zumindest häufiger in meinem Algorithmus oder in meinem Umfeld thematisiert wird, dass sich die Situation diesbezüglich zu dem alten Hut, den du auch toll argumentativ in Teilen zerlegt hast, dass sich das verschlechtert. Nimmst du nicht wahr, die Diskussion darum?
Okay, jetzt haue ich noch einen raus ganz zum Schluss. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die an NBA Talk oder an Basketball-Talk generell, sobald eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht, beteiligt sind, die keine ernsthaften Meinungen zu diesem Thema haben, sondern nur das sehen, was gerade Thema ist woanders und dann nochmal hochwürgen und erneut verbreiten. Und ich glaube, viel davon, von dieser Echokammer, in der man sich in so NBA Tum gerade befindet, weil es eben ein paar Klicks gibt, ist eine Erklärung dafür, wieso man es dann plötzlich von überall auftauchen sieht. Ah, das ist interessant. Ja, alle seriösen Leute, die die NBA beleuchten, haben noch kein einziges Mal von diesem Quatsch geredet. Niemanden juckt das, der sich ernsthaft mit diesem Spiel auseinandersetzt. Es sind immer nur die gleichen Leute.
Ich meine zum Beispiel, dass ich kürzlich Kirk Goldsberry dabei erwischt habe, wie er gesagt hat, dass das Spiel sich stark angleicht und dass bestimmte Facetten und Varianten des Spiels verloren gehen.
Das ist sehr wahr.
Das
stimmt. Die Frage ist, will man diese Teile des Spiels wirklich zurückhaben? Möchtest du einen 7'2 Center, weiß, irgendwo aus Milwaukee, der nur da spielt, weil er riesig ist, fünfmal, sechsmal pro Viertel aufposten sehen?
Will man? Also das ist das besser? Es ist eine Überspitzung. Natürlich sind manche Sachen fallen raus und manche Sachen sollten zurückkommen oder weiter da bleiben. Und umso variantenreicher für mich, umso vielfältiger, umso genießbarer.
Sehe ich auch. Nur auch da wieder der Querverweis. Ich glaube, das kommt aus dem letzten Jahr noch. Da musste Lukas Feldhaus bitte nochmal fact-checken. Mhm. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Pick-and-Roll-Frequency von Euroleague-Teams im Schnitt höher ist als die von NBA-Teams. Und dass in der Euroleague sehr viel häufiger das gleiche
Play. Wir lieben beide. Wir lieben allen Basketball. Wir lieben die beide. BBL, wir lieben die Euroleague. Wir lieben die Euroleague am meisten, ich persönlich. Aber auch die NBA ist ein wunderbares Produkt. Jeder soll sich das wählen, was er möchte. Oder er wird, wenn er in die Argumentation reingerät mit Basti, bitte wohl vorbereitet. Aber das fand ich sehr angenehm. Das war wichtig, hat mir gut getan.
Ein Punkt, den man vielleicht noch machen muss. Sorry.
Nein, du kannst doch noch drei. Wir sind wie Maodo. Ey, wenn Maodo uns schon eine halbe Stunde mehr gibt als geplant, dann hast du es auch. Kannst doch alles rauslassen, was ich aufgeschaut habe.
Ein Punkt, der natürlich kein neuer ist, und da ist die NBA wirklich der Euroleague weit unterlegen, sind Unterbrechungen während des Spiels. Timeouts, Challenges, Reviews. Da ist die NBA ein deutlich schlechteres Produkt als die Euroleague. Und das muss angesichts einiger Euroleague-Spiele, die wir diese Saison schon erlebt haben, das bedeutet einiges. Aber jetzt ist gut. Das war mein letzter Gedanke zu dem Thema.
Es werden wilde Euroleague-Wochen, kann ich euch sagen. Wir könnt da die Bastis Theorien überprüfen. Schaut mal rein, wenn es da heißt Partizan Alba und Bayern, wen haben sie? Weiß ich nicht.
Maccabi Tel Aviv.
Ja, und die ganzen Spiele. Das französische Duo mit Maodo und wie es alles so schön heißt. Was für eine grandiose Wochenende, Donnerstag, Freitag wird es denn bitte.
All das live bei Magenta Sport. Ab Donnerstag ab 20 Uhr natürlich auch wieder die Konferenz bei uns. Bist du da dieses Mal im Einsatz?
Ich bin nicht da. Ich bin in Berlin und sehe endlich Partizan und hoffe, dass sich meine Meinung so richtig festigt.
Cool. Ja. Dann freuen wir uns auf dich da bei dem Spiel. Das war eine lange Podcast-Folge. Ihr habt hoffentlich, vielleicht steht ihr im Stau und freut euch darüber, dass es heute eine halbe Stunde länger dauert als sonst. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich an dich, Per. Und sorry fürs Anschreien.
Nein,
und bis bald. Wir sehen uns nicht mehr vor Weihnachten. Ne? Frohe Weihnachten, Per. Jetzt schon mal.
Wirklich? Ja, dann frohe Weihnachten. Besinnliche Zeit. Den Friede auf Erden und den Menschen einen Wohlgefallen.
Aber hallo. Jeden Tag. Per, mach's gut. Ciao, ciao.